Hallo und herzlich willkommen zum Podcast BFAB Care, alles rund um Skinpicking, Trichotillomanie und Co. Ja, das ist die erste Folge seit einem ganzen Jahr Pause und ich dachte, ich nehme den Faden jetzt einfach erstmal wieder auf. Und für den Anfang würde ich ein kleines bisschen erzählen, was sich in der Zwischenzeit auch alles getan hat, weil das war jede Menge. Und dann werden wir uns mit der Frage beschäftigen, welche Diagnose man eigentlich bekommt, also was in der Krankenakte steht, wenn man unter Skinpicking, Hairpulling, also dem Haarezupfen, Trichotillomanie oder anderen BFABs, also körperbezogenen repetitiven Verhaltensweisen, wie zum Beispiel Nägel kauen, Wangen beißen und so weiter, im klinisch bedeutsamen Ausmaß leidet. Genau, also das kennt ihr ja schon aus den anderen Podcast-Folgen. Es geht also nicht um die Angewohnheit, wenn es ab und zu mal vorkommt, sondern um die Ausprägung, wenn es einem wirklich auch zur Belastung wird. Genau, aber darüber sprechen wir gleich. Jetzt erst nochmal so ein paar kleine Infos ja aus der BFAB-Community, aus der Vereinswelt und was sich da eben in der Zwischenzeit noch so ereignet hat. Ja, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, wurde im Oktober 2023 der Skinpicking- und Trichotillomanie-Verein gegründet. Zu den Gründungsmitgliedern gehörten neben mir unter anderem Ingrid Bäumer, Tobias Rethart, also wir drei waren das erste Vorstandstrio und eben noch einfach ja eine größere Gruppe von Gründungsmitgliedern. Wir haben das zusammen eben alle initiiert und seitdem sind wir dabei, diesen Skinpicking- und Trichotillomanie-Verein immer weiter aufzubauen. Und was uns ganz wichtig ist, ist, dass dieser Verein eben jetzt nicht nur für Skinpicking und Trichotillomanie gedacht ist, sondern eben auch für andere und für alle BFABs. Das heißt eben auch für diese ganzen anderen Verhaltensweisen aus diesem Spektrum. Nur bei der Namensgebung ist es einfach wichtig sozusagen, dass man die größten und bekanntesten von diesen BFABs nimmt. Die Benennung hat also eher formale Gründe, genau damit die Leute auch gleich wissen, was man damit anfängt, weil das mit der Begrifflichkeit BFABs oder Body Focused Repetitive Behaviors, das ist ja immer noch recht schwierig. Genau, aber uns ist wichtig, dass sich alle davon angesprochen fühlen, die mit solchen Verhaltensweisen zu tun haben. Ja, also der Verein existiert seit Ende 23, aber wir sind auch immer noch mit dem Aufbau beschäftigt. Es gibt eine Vereins-Homepage, die ihr besuchen könnt. Und was jetzt eben das ganz Wichtige ist, wo ich euch auch hinweisen möchte, es gibt immer wieder verschiedene Events und Veranstaltungen. Und eine Veranstaltung des Vereins waren die BFAB-Tage 2025. Genau, wenn ihr dem Podcast schon länger folgt, dann habt ihr vielleicht auch schon vorher mal von den BFAB-Tagen gehört. Die gab es nämlich schon, ja, einige Male. So 2018, 21, 23 und dann jetzt eben 2025. Und das ist eine Tagung, eine Veranstaltung für alle, die sich mit dem Thema BFABs beschäftigen. Also sowohl für Betroffene und Angehörige als auch für Behandelnde und Forschende. Und ja, im November 2025 gab es dann eben auch wieder eine Neuauflage dieser BFAB-Tage, wo wir an 3 Tagen in Heidelberg ja uns intensiv mit dem Thema BFABs beschäftigt haben. Ja, wir waren froh, dass auch 2025 wieder alles so gut geklappt hat. Wir hatten richtig viele Teilnehmende da, viele ReferentInnen und ja, haben, glaube ich, wieder eine runde Sache draus gemacht. Und wenn du dich dafür interessierst und einfach mal schauen magst, was das für eine Veranstaltung war, findest du auch auf meiner Homepage und auch auf der Vereins-Homepage. Ja, das Programm kannst du dir einfach nochmal anschauen. Und ja, um so einen Eindruck davon zu bekommen, was das für eine Art von Veranstaltung war. Und ja, denn die wird es auch in Zukunft wiedergeben. Dazu folgen auch bald weitere Infos. Genau, also das war einfach ein großes Projekt auch in der BFAB-Community, beziehungsweise von Vereinsseite, das ja vor allem Ingrid Bäumer und ich eben wieder organisiert haben. Das Schöne ist, dass nach so einer Veranstaltung wie den BFAB-Tagen auch immer so ein gewisser Drive in der Community da ist, nochmal Dinge zu bewegen, Dinge anzupacken und ja nochmal Neues zu initiieren. Und im Rahmen der BFAB-Tage 25 ist dann auch die Initiative entstanden, von einer kleinen Gruppe, ja eine Selbsthilfegruppe für BFABs in Heidelberg zu gründen. Und da bin ich ja sehr froh, dass das jetzt tatsächlich geklappt hat. Und die BFAB-Selbsthilfegruppe Heidelberg hat sich jetzt tatsächlich auch schon, ich glaube, 2 oder 3 Mal getroffen und freut sich auch über neue Mitglieder. Das heißt, wenn ihr aus der Region kommt, dann ja, gebt euch einen Schubs, schaut vorbei, meldet euch da. Ist auch nichts, man muss sich bei Selbsthilfegruppen auch nicht, wenn man sich da meldet, direkt verpflichten, für alle Zeit teilzunehmen, sondern es geht ja auch immer erstmal um ein erstes Kennenlernen, Reinschnuppern. Und das kann ich jedem nur jedem und jeder Person einfach nur empfehlen, weil es ist eine großartige Sache. Und auch gerade wenn Scham eben so eine große Rolle spielt, dann ist es einfach unglaublich wichtig, auch mit anderen in Kontakt zu kommen, die auch mit dem Thema zu tun haben. Genau, das ist passiert in den Selbsthilfegruppen, aber eben auch bei den BFAB-Tagen oder auch, was wir jetzt eben auch über den Verein anbieten, machen immer wieder Workshops. Also vor allem Online-Workshops, weil wir ein überregionaler Verein sind. Und da haben wir jetzt schon einiges angeboten und da wird auch immer noch einiges kommen. Genau. Zum Beispiel werde ich Ende April an einem Samstagmorgen nochmal den Workshop anbieten, den ich jetzt auch schon zweimal gegeben habe, zum Thema Emotionen, also Umgang mit Emotionen und Anspannung und auch zum Thema Selbstfürsorge, Bedürfnisse. Also all das hängt ja sehr eng zusammen und den Workshop haben wir jetzt schon zweimal angeboten und den wird es dann auch Ende April nochmal geben. Und bei den Workshops ist es so, dass Vereinsmitglieder da kostenlos teilnehmen können und alle anderen zahlen so einen kleinen Betrag. Genau. Ich werde euch die Vereinsseite aber auch natürlich auch in den Shownotes verlinken, da könnt ihr mal reinschauen. Und dann findet ihr unter Aktuelles bzw. unter Events auf der Vereinsseite auch alles, was da gerade so aktuell ist. Genau, also das eine sind so die Workshops, die stattfinden und das andere sind Austauschrunden. Also wir haben auch Online-Austauschrunden, hatten jetzt zum Beispiel eine für Behandelnde, die es auch wieder geben wird. Und es gibt jetzt eine regelmäßige Austauschrunde für Angehörige. Das heißt, für Eltern, Freunde, PartnerInnen und so weiter, die eben auch von dem Thema irgendwie mit betroffen sind, oft nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und da haben wir jetzt eine Runde eben ins Leben gerufen, die von Andreas Kusche geleitet wird, also auch Kinder- und Jugendliche, Psychotherapeut. Und ja, der diese Runden ganz super leitet und dafür einen gewissen Austausch einfach sorgt, damit man sich da ja austauschen kann, connecten kann, ja, darüber sprechen kann, was einen so ähnlicherweise ja belastet oder was irgendwie schwierig ist mit dem Thema, wie man am besten damit umgehen kann. Und ja, auch dazu findet ihr die Termine auf der Homepage. Wie gesagt, da gibt es jeweils einen Termin monatlich. Und die nächsten beiden stehen auch schon fest. Genau, also das ist erstmal so das Wichtigste zum Verein. Wir sind auch gerade noch dabei, die Homepage weiter auszubauen und die Videos der BFAB-Tage, also die wurden auch viele Vorträge aufgenommen, gefilmt, diese Videos nochmal ja ein bisschen zu bearbeiten und ja auf die Homepage zu packen, dass die Vereinsmitglieder, das ist eben so ein Benefit davon, im Verein zu sein, ja, diese Videos zum Beispiel auch noch dann angucken können, die PDFs von denen, also die Handouts von den Vorträgen haben und so weiter. Genau, also das ist auch was natürlich eine Art, den Verein zu unterstützen, Mitglied zu werden und dann eben auch noch Zugriff zu haben auf ja zusätzliche Materialien. Genau, aber das könnt ihr euch einfach mal anschauen und ja mal reingucken, ob vielleicht auch bei den Workshops was dabei ist. Und diese Workshops sind natürlich einerseits ja Input, man einfach was lernt und andererseits ist auch das ein Ort, um mit anderen in Kontakt zu kommen, die eben mit diesem Thema zu tun haben. Genau, also schaut da einfach gerne mal auf der Vereinsseite vorbei. Es gibt auch einen Instagram-Account vom Verein, das werde ich euch alles verlinken. Und ja, lohnt sich auf jeden Fall, da eben auch einfach zu connecten, ab und zu reinzugucken, weil wir auch immer ja dran weiterarbeiten und Neues anbieten wollen und werden. Genau, soweit also der Infoblog am Anfang. Ich glaube, das war so das Allerwichtigste. Es ist sicherlich noch viel mehr Wichtiges in der Zeit passiert, aber erstmal soweit. Und dann starten wir ja mit der eigentlichen Podcast-Folge und dem Thema, um das es heute gehen soll. Nämlich der Frage, welche Diagnosen stehen denn in meiner Krankenakte, wenn ich mich für BFABs behandeln lasse? Beziehungsweise können in meiner Krankenakte stehen. Ja, welche Diagnosen kann ich dafür bekommen? Denn je nachdem, für was man vielleicht sonst noch in Behandlung ist, kann es auch sein, dass eben zum Beispiel eine andere Diagnose im Vordergrund steht. Aber jetzt geht es einfach erstmal so um die Frage, okay, welche Diagnose kann ich denn für BFABs bekommen? Und das ist auch deshalb so ein wichtiges Thema, weil da ein ziemliches Durcheinander herrscht wegen den unterschiedlichen Diagnosemanualen. Also sind sozusagen gerade drei Diagnosemanuale relevant für diese Frage. Beziehungsweise man könnte auch sagen, zwei unterschiedliche Diagnosemanuale und von einem dieser Manuale gibt es aber gerade zwei aktuelle Versionen. Das ist so die Schwierigkeit. Ja, wir sprechen da einmal über das DSM-5. Das ist das Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Und über die International Statistical Classification of Diseases, also die ICD-10 bzw. ICD-11. Also davon gibt es gerade zwei Auflagen, die im Umlauf sind, und das macht so ein bisschen die Schwierigkeit aus. Genau, diese Klassifikationssysteme ordnen Erkrankungen, vor allem psychische Erkrankungen, in bestimmte diagnostische Kategorien ein. Und das sind eben die Diagnosen. Und wichtig ist jetzt, dass die diese Diagnosesysteme psychische Störungen also nach Symptomen einordnen. Ziel ist es eben, eine bestimmte Gruppe von Personen zu beschreiben, die ähnliche Symptome zeigen. Und ja, das wird auch so als Hilfsmittel genutzt, um dann eben bestimmte Behandlungsempfehlungen ableiten zu können. Genau, also das ist grundsätzlich so die Idee von solchen Klassifikationssystemen. Das gilt auch nicht nur für psychische Störungen, sondern eben auch für alle anderen Erkrankungen. Also wenn ihr zum Beispiel krankgeschrieben werdet, dann findet ihr auf eurer Krankschreibung auch immer so einen kurzen Code, zum Beispiel J42, also ohne jetzt genau zu wissen, was es ist, aber eben einen Buchstaben und eine Zahl, die sich auf die ICD-10 bezieht. Also die ICD-10 ist das Klassifikationssystem, was im deutschen Gesundheitssystem und auch also im europäischen Gesundheitssystem verwendet wird und worin alle Erkrankungen ja verschlüsselt sind und aufgelistet sind. Genau, also da kann man sozusagen auch einfach nachgucken, welche Ziffer zu welcher Erkrankung gehört. Also so ist es eben in ICD 10 und 11. Da sind also verschiedene Erkrankungen drin, auch körperliche Erkrankungen. Es gibt eben einen Bereich für psychische Themen, psychische Störungen. Im DSM 5 ist das so, dass es einfach nur die psychischen Störungen umfasst. Und das ist das Manual, was in den USA verwendet wird, aber eben vor allem auch in der Forschung, auch im europäischen, deutschen Rahmen. Genau, aber das, was sozusagen für die Diagnosestellung im Gesundheitssystem verwendet wird, hier bei uns, das ist die ICD. Und da ist eben die Schwierigkeit, dass es zwei unterschiedliche Varianten gibt, die gerade im Umlauf sind, also zwei unterschiedliche Auflagen. Das eine ist eben die ICD-10, das ist die ältere Variante, und die neue Auflage ist die ICD-11. Und das ist jetzt eben im Bereich der BFABs besonders wichtig, weil es einfach große Veränderungen gab. Und wir befinden uns jetzt gerade in einer Übergangsphase zwischen ICD-10 und 11. Das heißt, jetzt gerade sind beide gültig. Genauer gesagt ist das ICD-11 offiziell am 01.01.2022 in Kraft getreten, grundsätzlich auch einsetzbar. Aber was eben wichtig ist, die ICD-11 in Deutsch ist aktuell noch nicht freigegeben, sondern eben einfach nur als Testversion bereitgestellt. Also das ist alles recht träge und dauert recht lange. Aber man kann sich zumindest auch schon mal die ICD-11-Klassifikation zum Beispiel online angucken. Die findet ihr auf der Seite des BfArM, also auf der Seite des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte. Genau, kann man sich einfach mal anschauen, ist für jeden zugänglich. Und ganz interessant. Genau, das ist also die neue Auflage, ja, mit der viel Veränderung einhergeht. Die aber eben jetzt noch so, wo man noch so im Zwischenraum ist. Genau, also noch zwar irgendwie schon gültig, grundsätzlich einsetzbar, aber eben dann doch noch nicht wirklich nutzbar. Also auch was die ja, Kliniksysteme, die Abrechnungssysteme und so weiter angeht, eben noch nicht umsetzbar. Das heißt, da werden aktuell noch keine Diagnosen nach dem ICD-11 vergeben, sondern immer noch nach dem ICD-10. Und ja, inwieweit das für die BFABs relevant ist und ziemlich großen Unterschied macht, dazu kommen wir jetzt. Und nochmal ein kleiner Hinweis, also ich nenne hier auch ganz bewusst alle drei Klassifikationssysteme, auch das DSM-5, das eben vor allem in den USA verwendet wird und für die Forschung, weil auch das nochmal einen Unterschied macht, weil das schon seit 2013 offiziell vorliegt. Und weil das Skinpicking zum allerersten Mal als eigenständige Störung auch anerkannt wurde. Genau, deswegen also nenne ich immer alle drei Klassifikationssysteme, weil alle drei auch einfach, also auch wenn das DSM-5 eben ja für das Gesundheitssystem in den USA gilt, auch für uns hier sehr relevant ist, weil sich daran auch das ICD oder die ICD ja orientiert. Genau. Ja, und deshalb nenne ich also alle drei und gebe euch da einfach mal einen Überblick jetzt. Genau, und eine der wichtigsten Neuerungen, sowohl im DSM-5 als auch im ICD-11, habe ich gerade schon genannt, und zwar die Einführung der Diagnose Skinpicking-Störung. Also im DSM-5 heißt die Skinpicking-Störung offiziell Dermatillomanie, pathologisches Hautzupfen und Quetschen. Im Englischen Also ist die deutsche Übersetzung, im Englischen der Originaltitel ist die Excoriations, in Klammern Skinpicking Disorder. Genau, wurde eben erstmals anerkannt 2013, ist jetzt auch schon 13 Jahre her, nicht mehr ganz so neu, aber im doch recht trägen Gesundheitssystem ist das immer noch eine brandneue Diagnose. Genau, in der ICD-10, also in der Klassifikation, die aktuell bei uns in Deutschland hier genutzt wird, gibt es leider keine eigenständige Diagnose für die Skinpicking-Störung. Also da kann man leider nur eine Diagnose aus einer sogenannten Restkategorie vergeben, und zwar ist das die F63.8, nämlich aus der Kategorie abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle. Also da gibt es eben die Kategorie sonstige abnorme Gewohnheit und Störung der Impulskontrolle, und die kann aktuell für die Skinpicking-Störung, also Dermatillomanie, genutzt werden. Also das ist eben die veraltete Klassifikation, die jetzt gerade noch genutzt wird. In der ICD-11, so sie denn irgendwann dann tatsächlich auch ja kodierbar, nutzbar ist im klinischen Alltag, gibt es eine eigene Unterkategorie für die körperbezogenen repetitiven Verhaltensstörungen, also für die Body-Focused Repetitive Behavior Disorders. Und zwar ist das eine Kategorie im Bereich der Zwangsstörung und verwandten Störung, also im Zwangsspektrum. Genau, dazu kleiner Hinweis, es gibt eine extra Folge zum Thema ja Unterschiede, Gemeinsamkeiten mit der Zwangsstörung, weil das eben zwar zum Zwangsspektrum gehört, aber keine klassische Zwangsstörung ist und das auch immer ganz wichtig ist, sich da ja die Unterschiede auch anzuschauen, das nicht alles über einen Kamm zu scheren. Genau, also im ICD-11 gibt es eben so eine eigene Kategorie nur für die BFRBDs. Also BFRBs, das sind rein die Verhaltensweisen, und BFRBDs mit dem D am Ende steht für Disorders, sind dann eben die Störungsbilder. Genau, da gibt es also eine eigene Kategorie für diese körperbezogenen Verhaltensstörungen, und in diese Kategorie fällt auch die Skinpicking-Störung, die in der deutschen Entwurfsfassung der ICD-11 eben auch Skinpicking-Störung heißt und nicht Dermatillomanie, so wie im DSM-5. Bringt leider noch mehr Verwirrung rein. Aber dafür gibt's, da gibt's eine eigene Störungskategorie, also eine eigene Diagnose für die Skinpicking-Störung. Und das ist eben der ganz wichtige Unterschied, der dann kommt, wenn die ICD-11 dann tatsächlich eben auch im Gesundheitssystem genutzt wird bei uns. Genau, also kurz zusammengefasst, bei Skinpicking ist es also so, im DSM-5 gibt es eine eigene Störungskategorie, eine eigene Diagnose, heißt da Dermatillomanie, pathologisches Hautzupfen, Quetschen. In der ICD-11 gibt es eben auch eine eigene Störungskategorie, die Skinpicking-Störung. Diese Diagnose wird dann in Zukunft eben auch im deutschen Gesundheitssystem vergeben. Und in dem System, was jetzt gerade aktuell genutzt wird, gibt es eben nur so eine, ja, eine Diagnose aus einer sogenannten Restkategorie, also sonstige abnorme Gewohnheitenstörung der Impulskontrolle. Das ist aktuell die Diagnose, die man für Skinpicking bekommt, üblicherweise. Ja, also da ergeben sich einfach die größten Veränderungen, weil die Skinpicking-Störung bislang eben einfach keine eigene Diagnose hatte. Und genau, das hat sich aber eben mit dem DSM-5 2013 geändert und wird sich dann eben auch in der Gesundheitsversorgung ändern, sobald das ICD-11 tatsächlich genutzt werden kann. Oder die ICD-11. Genau, im Grunde ist es ein die Classification, aber so im klinischen Sprachgebrauch hat sich dann auch irgendwie das eingebürgert. Insofern nicht wundern, wenn das manchmal ein bisschen wechselt bei mir. Genau, dann kommen wir zur Trichotillomanie. Da ist die Sache deutlich klarer, denn die Trichotillomanie ist schon viel länger als eigenständiges Störungsbild anerkannt. Und zwar schon seit Anfang der 80er gibt's eben einfach diese Diagnose Trichotillomanie, sodass sowohl im DSM-5, das die Diagnose gibt, Trichotillomanie, als auch eben in der ICD-10, die jetzt genutzt wird und eben auch schon lange in Nutzung ist, das ist die Diagnose F63.3, Trichotillomanie, und das ist genauso auch in der ICD-11, also die Trichotillomanie ist da auch bei den ja, im Zwangsspektrum verortet, in der Unterkategorie der körperbezogenen repetitiven Verhaltensstörung. Und genau, da ist es eben einfach sozusagen als Störungsbild, das sehr ähnlich ist zur Skinpicking-Störung, sind die sozusagen nebeneinander verortet, beide unter dieser Überschrift der BFRBDs. Genau, ich habe ja gesagt, es geht bei Trichotillomanie recht schnell. Da ist es einfach recht deutlich, man kann einfach diese Diagnose Trichotillomanie bekommen, weil das einfach schon so lange eben auch als Störungsbild anerkannt ist. Und das habe ich aber auch schon sehr oft gesagt hier im Podcast wahrscheinlich, finde ich auch immer wieder erstaunlich, Die Trichotillomanie ist eben im Vergleich zur Skinpicking-Störung einfach schon so viel länger wirklich anerkannt als Störungsbild und dennoch ähnlich unbekannt in der allgemeinen Bevölkerung. Also unter Behandelnden sieht es ein bisschen anders aus, da ist Trichotillomanie also deutlich bekannter. Die meisten Behandelnden haben das schon mal gehört, aber die Versorgungslage ist trotzdem nicht wirklich viel besser als bei der Skinpicking-Störung, muss man sagen. Genau, das finde ich wirklich beachtlich und immer wieder irgendwie auch, ruft immer wieder ein gewisses Unverständnis hervor, weil das eben einfach schon so lange, die Diagnose ist schon so lange da, gibt es schon so lange und dennoch ist da die Versorgungslage so schlecht und auch die Aufklärung in der Bevölkerung so schlecht, muss noch viel getan werden, aber genau, wir sind ja dabei. Genau, also, das sind eben diese beiden Diagnosen, die es gibt für BFRBs oder für BFRBDs. Also die Skinpicking-Störung, Dermatillomanie und Trichotillomanie, die sogenannte Hair Pulling Disorder im Englischen. Genau, und was vielleicht auch noch wichtig ist, es gibt zwar die Diagnose Trichotillomanie schon die ganze Zeit, aber die ist in der ICD-10 eben auch noch in dieser Unterkategorie der abnormen Gewohnheiten und Störung der Impulskontrolle verortet. Genau, das heißt, Skinpicking-Störung und Trichotillomanie sind sozusagen immer in einer Kategorie zusammen, sowohl jetzt im alten System als auch im neuen System. Und wie gesagt, es gibt eben auch hier im Podcast eine Folge speziell zu Unterschieden und Gemeinsamkeiten zur Zwangsstörung, was eben einfach sehr relevant ist mit dieser neuen Klassifikation im Zwangsspektrum, um einfach sicherzugehen, dass es einfach nicht alles in einen Topf geworfen wird, sondern eben diese besonderen Merkmale der BFRBDs, die sich durchaus auch unterscheiden von der Zwangsstörung, um die auch wirklich gut im Blick zu haben und die nicht zu vernachlässigen mit der Idee, dass es einfach eine klassische Zwangsstörung ist. Genau, aber das sind Feinheiten, die Folge heute ein bisschen sprengen würden. Heute geht es erstmal sozusagen einfach nur um die Fakten. Genau, also soweit erstmal zur Skinpicking-Störung und zur Trichotillomanie. Wie gesagt, das sind die einzigen beiden Diagnosen im Bereich der körperbezogenen repetitiven Verhaltensstörung. Also falsch, das sind die beiden einzigen eigenständigen Diagnosen für konkrete BFRBs. Denn es gibt da eben auch noch Restkategorien, eben die Kategorie der sonstigen näher bezeichneten oder nicht näher bezeichneten körperbezogenen repetitiven Verhaltensstörung. Und das ist eine Diagnose in der ICD-11, die dann eben auch vergeben werden kann für andere BFRBs, die in einem belastenden Ausmaß ausgeprägt sind. Ja, und ich hatte vorhin schon einige dieser BFRBs auch genannt. Also dazu gehören das Wangen, Lippenbeißen, Zungenkauen oder Beißen, Nagelhautbeißen und Reißen, Nägelreißen, Nasebohren gehört auch dazu, Hautessen, also Dermatophagie, da auch die Trichophagie, also das Essen bzw. Runterschlucken von Haaren. Genau, das sind so die wichtigsten, bekanntesten BFRBs, die es gibt. Und auch die können in einem Ausmaß ausgeprägt sein, dass also durchaus starke Belastungen mit sich bringt und durchaus dann eben auch einfach einen klinisch bedeutsamen Leidensdruck mit sich bringen. Und wenn man diese BFRBs zeigt und wenn das so ist, dann kann man eben auch dafür eine Diagnose bekommen und das wäre dann eben eine Diagnose aus den Restkategorien. Das heißt, jetzt aktuell in der ICD-10 wäre das dann auch die Restkategorie, in die auch die Skinpicking-Störung gerade noch fällt. Also die sonstige abnorme Gewohnheitenstörung der Impulskontrolle lautet das dann. Und in der ICD-11 wird es dann eben die Restkategorie sein, sonstige näher bezeichnete oder nicht näher bezeichnete körperbezogene repetitive Verhaltensstörung. Und was jetzt noch wichtig ist, es gibt noch eine Kategorie, die man auch vielleicht bei sich in der Krankenakte als Diagnose für diese Themen findet. Es gibt die sogenannte F98.88, also auch eine ICD-10-Diagnose, die den Begriff hat sonstige näher bezeichnete Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend. Und das ist eine Kategorie, wo in der Beschreibung auch ganz explizit zum Beispiel Daumenlutschen, Nägelkauen oder Nasebohren genannt ist. Also wenn solche BFRBs eben schon in der Kindheit oder Jugend begonnen haben, dann kann eben auch diese Diagnose vergeben werden. Also kurz gesagt gibt es gerade drei Diagnosen, die man nach der aktuell noch gültigen ICD-10 bekommen kann für BFRBs. Das ist eben einmal die gerade genannte sonstige näher bezeichnete Verhaltens- und emotionale Störung mit Beginn in der Kindheit und Jugend. dann ist das die eigenständige Diagnose Trichotillomanie und die Diagnose sonstige näher bezeichnete abnorme Gewohnheiten und Störung der Impulskontrolle. Genau, also das sind die drei Diagnosen, die gerade vergeben werden. Und vielleicht auch noch einen kleinen Hinweis dazu, dazu gibt es bislang noch keine eigene Podcast-Folge, aber was auch ganz wichtig ist, oft werden Skinpicking, Trichotillomanie und so weiter einfach als Impulskontrollstörung betitelt und das ist insofern auch falsch, weil es dafür keine guten empirischen Belege gibt, dass es tatsächlich als Impulskontrollstörung einzuordnen ist. Und was auch wichtig ist, diese Diagnosekategorie heißt eben auch abnorme Gewohnheiten und Störung der Impulskontrolle. Das heißt, auch diese Einordnung ist eben auch schon ganz explizit, sind diese abnormen Gewohnheiten genannt und eben nicht nur die Impulskontrollstörung. Und das ist ganz wichtig, weil durch diese Bezeichnung der Kategorie wird oft einfach von Impulskontrollstörung gesprochen. Das ist sozusagen von vornherein ein bisschen falsch gewesen, weil das als Restkategorie auch angelegt war von vornherein, diese Kategorie. Und zusätzlich gibt es eben keine gute Forschungslage, die tatsächlich auf eine allgemeine Störung der Impulskontrolle bei Personen mit BFABs hinweist. Es gibt da einiges an Literatur, aber da gibt es sehr inkonsistente Hinweise. Genau, also das nur kurz als ganz, ganz kleiner Einschub, dass auch BFABs bzw. also BFABDs grundsätzlich einfach keine Impulskontrollstörungen sind. Aber auch da gibt es eben gewisse Überlappungen bzw. Einzelbefunde, dass zum Teil eben bestimmte Facetten von Impulsivität auftauchen, aber das ist eben auch einfach sehr inkonsistent, diese Studienlage. Genau, aber das auch noch so als mini kleiner Exkurs für alle, die sich gerade fragen, was ist eigentlich mit dieser Kategorisierung bei den Impulskontrollstörungen beziehungsweise in dieser Kategorie eben mit den abnormen Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle auf sich hat. Genau, das sind leider immer große Wortungetüme und auch alles ein bisschen abstrakt irgendwie in der Folge so darüber zu sprechen. Aber das ist auch was, das könnt ihr auf meiner Homepage auch nochmal nachlesen, beziehungsweise auch auf Instagram habe ich einige Beiträge so zum Thema Diagnosen. Aber ich fand es wichtig, auch nochmal so ein bisschen mit Hintergrund das Ganze in der Podcast-Folge zu erklären. Genau, das Wichtige daran ist aber jetzt, also bei den BFABs oder bei den BFABs, die jenseits von Skinpicking und Hairpulling, ist, man bekommt dafür zwar eine Diagnose aus einer Restkategorie und es gibt dafür eben keine eigenständige Kategorie, aber man kann sich eben dafür auch behandeln lassen. Genau, also heißt eben, dass es nur für Skinpicking oder Trichotillomanie Diagnosen gibt, heißt nicht, dass man sich nur für diese beiden behandeln lassen kann. Und man muss auch nicht, wenn man Hilfe sucht, Psychotherapie zum Beispiel angehen möchte oder in der Arztpraxis sitzt, muss man nicht vorstellig werden und sagen, hier, ich habe die Diagnose, das ist es und deswegen habe ich die Berechtigung, mich behandeln zu lassen, sondern das ist immer ganz wichtig, wenn man einen großen Leidensdruck hat, also wenn da ein Leidensdruck da ist, man das Gefühl hat, man kommt da nicht weiter, man leidet darunter, man ist eingeschränkt im Alltag, dann ist das was, wofür man sich Hilfe suchen darf. Und dann muss man nicht sozusagen die Begründung in Form einer Diagnose schon in der Tasche haben und da auf den Tisch legen, sondern dann darf man sich Hilfe suchen. Und die Diagnose zu stellen, das ist dann Aufgabe der behandelnden Person. Aber man muss nicht mit der Diagnose, sozusagen mit der ausgearbeiteten Diagnose vorstellig werden. Sondern wenn man Leidensdruck hat, dann darf man sich dafür auch Hilfe suchen. Und was mir zum Abschluss eben auch noch wichtig ist, was ich auch immer dazu sage, ist einfach ganz wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, Diagnosekategorien sind Schubladen. Also wenn man eine bestimmte Diagnose bekommt, heißt es nicht, dass man genau so ist, sondern dass alle Merkmale zutreffen, dass man dadurch definiert wird. Und es bedeutet auch nicht, dass wenn man irgendwas über diese Diagnose liest, dass das eben alles für einen selbst stimmt. Weil jede Person ist ganz individuell. Und diese Diagnosen sind Hilfsmittel in der Gesundheitsversorgung, die dabei helfen, das Ganze eben so ein bisschen zu kategorisieren, zu klassifizieren, um eben zum Beispiel Behandlungsempfehlungen ableiten zu können, damit man weiß, okay, was mache ich denn mit einer Person, die unter XY leidet? Oder also wie kann ich da helfen? Also Behandlungsempfehlungen zum Beispiel eben abzuleiten, wie ich vorhin schon gesagt habe, Also dafür sind Diagnosen da, um das Ganze ein bisschen handhabbarer zu machen, greifbarer zu machen. Aber letzten Endes sind Diagnosen eben Schubladen. Und ein Mensch passt einfach nicht in eine Schublade. So. Und deswegen ist es eben einfach ganz wichtig, dass wenn man eine Diagnose bekommt, das so im Hinterkopf zu haben, das fühlt sich eben oft an wie, ich bin jetzt in der Schublade, und so ist es eben oft auch im Gesundheitssystem. Aber als Mensch passt man nicht in eine Schublade. Und Diagnosen sind zwar gewisse Labels und Etiketten, aber es ist keine fundamentale Aussage über die eigene Persönlichkeit, keine komplette Beschreibung, sondern es bildet nur einen Teilbereich ab, und Diagnosen sind eben einfach dann dafür da, um auch die Leistung in Anspruch nehmen zu können im Gesundheitssystem. Weil mit diesem Etikett der Diagnose habe ich dann eben auch Zugang zu bestimmten Leistungen im Gesundheitssystem. Und das hat seine Vor- und Nachteile, auch viele Nachteile, muss man auch einfach ganz klar sagen. Das weiß jeder, der da schon mal unangenehme Erfahrungen gemacht hat, weil man aus manchen Schubladen dann irgendwie auch nicht mehr rauskommt oder ja dann einfach ein bisschen zu schnell auch kategorisiert wird. Und andererseits geben Diagnosen eben aber auch einfach ja eine gewisse Orientierung. Also sowohl den Behandelnden als auch so, ja, auch den Personen selbst. Weil man mit den Begriffen dann eben auch nach Informationen suchen kann, nach Hilfe suchen kann, nach Selbsthilfegruppen suchen kann zum Beispiel. Also Diagnosen sind grundsätzlich irgendwie so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, aber eins, ja, was einfach im Gesundheitssystem überall präsent ist. Und deswegen ist es einfach immer gut, da auch selbst gut Bescheid zu wissen, um sich selbst orientieren zu können und auch um die richtigen Hilfen finden zu können. Und bei den BFABs ist es eben nochmal besonders wichtig, weil da einfach noch viel Unwissenheit da ist. Also auch unter Behandelnden. Und da ist es einfach besonders wichtig, ja, selbst gut Bescheid zu wissen. Also auch diese unterschiedlichen Einordnungen, dass die BFABs in der ICD-10, also im aktuell genutzten System bei uns, ja, in diesem Bereich abnorme Gewohnheiten, Impulskontrollstörungen so verortet sind. Und dann aber in diesem neuen System, also in der ICD-11, aber auch im DSM-5, im Zwangsspektrum verortet sind, aber eben keine klassischen Zwangsstörungen sind. Das ist einfach ganz wichtig, das als betroffene Person auch selbst zu wissen, weil es durchaus sein kann, dass in diesem Diagnosenwirrwarr, was da gerade noch zurzeit herrscht, man einfach durchaus Unterschiedliches auch gesagt bekommt von Behandelnden. Also von den einen bekommt man einfach gesagt, das ist eine Zwangsstörung, also ganz, ganz vereinfacht. Und von den anderen bekommt man vielleicht gesagt, das ist eine Impulskontrollstörung. Und beides ist eben nicht ganz korrekt. Und weil da in diesem unter Zeitdruck in solchen ärztlichen Terminen oft der Raum fehlt, auch für solche Genauigkeiten, der Raum für gute Gespräche, ist es umso wichtiger, da selbst gut Bescheid zu wissen. Ja, ich hoffe, dazu hat die Podcast-Folge jetzt so ein bisschen beigetragen, dass ihr einfach das richtige Wissen an der Hand habt, um ja das Ganze ein bisschen besser verstehen zu können, was euch da vielleicht auch im Gesundheitssystem begegnet. Genau, ist zwar ein bisschen trocken, sich damit zu beschäftigen und ein bisschen kompliziert, aber zumindest zu wissen, okay, wo kommen vielleicht auch diese Unterschiede her, wenn ich an unterschiedlichen Stellen was Unterschiedliches gesagt bekomme auch, was die Diagnosen angeht. Genau, da hoffe ich, da seid ihr ein bisschen schlauer geworden, vielleicht im Laufe der Folge habt ein bisschen mehr verstanden, ein bisschen was dazugelernt. Und genau, dabei belasse ich es jetzt einfach erstmal für heute. Ich bedanke mich sehr, dass ihr mal wieder reingehört habt, jetzt in den Podcast, wo er wieder auferstanden ist. Und ja, vielen Dank euch. Ich freue mich sehr, wenn ihr die Folge weiterempfehlt, wenn ihr vielleicht auch eine Bewertung auf Spotify abgebt, eine Bewertung auf kleine Rezension auf iTunes schreibt. Darüber freue ich mich immer sehr. Und ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute euch.